Ja, ihr Lieben, ihr kennt ja sicherlich diese Tage, an denen schon am Morgen so ein bisschen der Wurm drin ist. Wir könnten jetzt ganz viele Beispiele aufzählen. Je nachdem, wie man seinen Tag beginnt, die Kaffeemaschine streikt, der Haustürschlüssel ist nicht auffindbar, wenn man das Haus verlassen will. Vielleicht hat man sich eine neue Klamotte zurechtgelegt und es wird was drüber gegossen. Oder das Internet, das fällt aus, ne? An einem ganz wichtigen Punkt, füllt gerade ein Formular aus und es geht nicht weiter. Oder ja, einfach die Tage, wo man vielleicht besonders viele körperliche Schmerzen hat. Und dann kommen noch irgendwelche Nachrichten dazu, die man irgendwo hört aus den Medien oder von anderen oder eine WhatsApp oder was auch immer. Und es sind natürlich die Momente, wo sich innere Unruhe breit macht und vielleicht dann auch die Geduld schwindet und man das Gefühl hat, einfach nur noch funktionieren zu müssen, anstatt wirklich leben zu können. Und da stellt sich dann die Frage, wie soll hier wirklich innerer Friede und innere Freude einkehren? Wie soll ich ein Leben führen, was von Friede und Freude geprägt ist? Und wenn wir ehrlich sind, dann suchen wir ja alle nach, denke ich, nach diesen Dingen oder nach diesen Eigenschaften. Ne? Wir sehen, das ist eigentlich was sehr, sehr Schönes und Erstrebenswertes. Und dann gibt es Werbungen, die wir lesen oder hören, Flyer, Urlaubsangebote, Wellnesswochenende, neue Gadgets, also irgendwelche kleinen Geräte, technischen Geräte, die uns also genau das versprechen, kauft mich und dann wird alles gut. Dann kommt ganz viel Freude in euer Leben, ganz viel Zufriedenheit, ganz viel Freude hinein und Frieden. Aber oft fühlt es sich so an, als würden wir versuchen, ja, eigentlich wie nach Nebel zu greifen mit unseren Händen. Kaum glauben wir vielleicht mal was davon erwischt zu haben, ne, von dieser Freude, von diesem Frieden, da ist es beim nächsten Problem im Alltag schon wieder verflogen. Und deswegen, ja, lohnt es sich, über diese beiden Begriffe mal etwas näher nachzudenken. Am vergangenen Pfingstsonntag, da Stefan hat darauf hingewiesen oder hat mir das auch so mitgegeben, da habt ihr diesen Grundstein für diese Predigtreihe gelegt. Ihr habt gehört, was es bedeutet, und habt darüber nachgedacht, was es bedeutet, ein Leben in Fülle zu führen. Nachfolge Jesu, was ja jetzt kein moralisches Korsett ist, kein mühsames Einhalten von Regeln, sondern wirklich ein Eintauchen in die Fülle Gottes. Und heute schauen wir uns an, wie diese Fülle im Alltag Gestalt annehmen kann. Und unser Bibeltext aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, zeigt es ja auf ganz faszinierende Weise. Paulus schreibt dort, ich will es nochmal wiederholen, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und wenn man sich diesen Text genauer anschaut, so wie er ursprünglich formuliert wurde, da fällt ja ebenso dieses ganz wichtige, aber kleine Detail auf. Paulus schreibt von der Frucht, also Einzahl. Er sagt nicht die Früchte, dann haben wir zwar mal einen großen Obstkorb, sondern er sagt, es gibt eigentlich eine Frucht. Und diese eine Frucht heißt Liebe. Und daraus ergibt sich eine ganz wunderbare Lesart, die ja letztlich dann auch die ganze Predigtreihe hier ein bisschen mit prägen soll. Nach dieser Liebe kommt ein Doppelpunkt, ein ganz dicker Doppelpunkt. Und dann heißt es, also die Frucht des Geistes ist Liebe. Und alles, was dann kommt, also die Freude und der Friede, die Geduld, das sind jetzt nicht unbedingt eigenständige Früchte, sondern das sind Facetten. Facetten, ja, Geschmacksrichtungen, Aroma dieser einen Frucht der Liebe. Man könnte sagen, Friede und Freude, das ist nichts anderes als die Liebe Gottes, die sich eben im Alltag übersetzt. Und wir wollen uns heute diese beiden Geschmacksrichtungen der Liebe anschauen, die Geschmacksrichtung Friede und Freude. Und wir werden entdecken, auch hier nochmal ganz wichtig, dass sie eben keine Produkte unserer Willenskraft sind, sondern Oder wir können es auch nicht vornehmen, zu sagen, ab morgen, da bin ich jetzt friedlicher und freudiger und dann klappt es. Ja? Man kann diese Früchte, man kann diese Geschmacksrichtung, das kann man nicht erzwingen. Man kann nur den Baum pflegen oder die Pflanze, an der diese Frucht wächst. Und wenn wir in der Liebe Gottes verwurzelt sind, dann wachsen Friede und Freude von sich heraus. Gehen wir also zum ersten Begriff, zum Frieden. Wenn wir heute das Wort Frieden benutzen und in diesen Tagen, ne, wenn wir auch Nachrichten schauen und Verschiedenes mehr, dann verbinden wir damit natürlich oftmals eher so die Abwesenheit von etwas. Frieden ist nämlich dann, wenn kein Krieg herrscht. Frieden ist, wenn das Handy mal stumm bleibt. Frieden ist, wenn die Kinder endlich schlafen und niemand mehr schreit. Frieden ist, wenn niemand mir irgendwie etwas Schlechtes sagt. Oder Frieden ist, wenn vielleicht die Krankheit sich nicht auswirkt. Im Grunde genommen ist das, was unsere Welt unter Frieden versteht, aber eigentlich nur so eine Art Waffenstillstand. Ein vorübergehendes Aussetzen von Konflikten. Und weil dieser Frieden von den äußeren Umständen abhängt, ist er letztlich auch extrem zerbrechlich. Sobald der Nachbar den Rasenmäher wieder anwirft oder der Chef eine kritische Bemerkung macht, ist der Friede eben weg. Habe ich keinen Einfluss darauf. Das biblische Wort für Friede ist jedoch was völlig anderes. Im Alten Testament kennt es sicherlich diesen Begriff Shalom. Und im Neuen Testament, im Griechischen, gibt es da auch eine Entsprechung dafür. Und dieses biblische Verständnis von Frieden meint nicht die Abwesenheit von Problemen, sondern eigentlich die Anwesenheit von Gott. Shalom bedeutet Ganzheit. Es bedeutet, dass etwas heil ist, dass es sicher steht, dass es unerschütterlich ist. Und zwar mitten im Chaos. Mitten im Chaos die Gegenwart Gottes. Biblischer Friede ist kein Wellnessgefühl auf dem Sofa, sondern ist eigentlich eine Festung im Sturm. Wie aber wird nun aus der Liebe dieser Friede, wie funktioniert das hier an dieser Stelle mit dem Doppelpunkt? Dann schauen wir uns zuerst mal diese vertikale Dimension an, unsere Beziehung zu Gott. Warum haben wir denn so oft vielleicht keinen Frieden in unserer Seele? Ich glaube, weil wir ununterbrochen getrieben sind. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Ständig gibt es da eine Stimme, ne, die sagt, du musst mehr leisten, du musst erfolgreicher sein, du musst eine bessere Mutter, ein besserer Vater sein, ein produktiverer Mitarbeiter. Du musst dir deinen Wert verdienen. Und diese Stimme raubt uns den Frieden, dieses Getriebensein. Wir vergleichen uns links und rechts und fühlen uns dann ganz schnell ungenügend. Wenn jetzt aber der Heilige Geist kommt und uns die Liebe Gottes ins Herz gießt, dann passiert damit etwas eigentlich völlig Revolutionäres. Diese Liebe sagt dir, halt an. Du bist geliebt, nicht für das, was du leistest, sondern weil du mein Kind bist. Du musst nichts mehr beweisen. Du musst deinen Wert nicht erst verdienen. Ich habe dich teuer erkauft. In dem Moment, in dem du diese Liebe an dich heranlässt, muss eigentlich dieser innere Leistungsdruck zusammenbrechen. Und das ist der Friede eben mit Gott, von dem Paulus im Römerbrief spricht. Die Liebe Gottes nimmt wirklich den Druck raus, den wir uns jeden Tag machen. Der Friede ist letztlich die Liebe, die in Gott zur Ruhe gekommen ist. Und das hat natürlich dann sofort massive Auswirkungen auch auf die horizontale Dimension, auf unsere Beziehungen zu unseren Mitmenschen. Warum streiten wir uns denn so oft? Warum explodieren wir denn so schnell auch im Alltag? Weil wir von unseren Mitmenschen oft etwas erwarten, das sie uns gar nicht geben können. Wir wollen, dass der Partner, die Freunde oder ja letztlich auch die Anerkennung in unserem Beruf oder in welchen Bereichen wir auch tätig sind oder Verantwortung haben, dass diese Dinge unser inneres Loch stopfen. Und wenn sie das dann nicht tun, dann werden wir bitter, dann werden wir aggressiver und dann beginnt der Streit. Wenn wir aber aus dem Doppelpunkt der Liebe leben, dann muss der Nächste dich nicht mehr glücklich machen. Er muss dein Ego nicht mehr füttern. Und das verändert alles. Wenn dich dann jemand kritisiert, jemand angreift, musst du nicht sofort zurückschießen. Warum nicht? Weil dieser Mensch dir deinen Wert nicht rauben kann. Gott hat dir diesen Wert gegeben. Du kannst den anderen wirklich mit Frieden begegnen, weil du aus der Fülle heraus lebst, aus der Fülle Gottes heraus und eben nicht aus dem Mangel. Der Friede der Liebe macht uns damit auch beziehungsfähig, weil er uns unabhängig macht von der Bestätigung dieser Welt. Und ich habe dazu ja ein Bild vor Augen, das hat mich schon längere Zeit so ein bisschen bewegt und begeistert. Und stellt euch ein großes Meer vor, einen großen Ozean. Vielleicht genügt auch ein kleineres Gewässer schon. Wir waren gestern an unserer schönen Talsperre Pöhl. Und dort hat es gestern ja sehr gestürmt und da waren schon fast ostseeähnliche Wellen gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr hier in der Nähe ein Gewässer habt, ein etwas größeres, gibt es da was? Ja, weniger, muss da zu uns an die Talsperre Pöhl kommen. Wie auch immer, auf jeden Fall stellen wir uns aber mal das Meer vor, wenn ein schwerer Herbststurm über das Meer fegt, dann peitscht das an der Oberfläche gigantische Wellen auf. Da ist Gischt, da ist Lärm, da ist Zerstörungskraft. Ne? Und Schiffe werden hin und her geworfen. Und wenn man sich nur die Oberfläche anschaut, dann denkt man, hier herrscht absolutes Chaos. Aber wenn man dann das mal wagen würde oder könnte, ich fühle mich da auch nicht dazu in der Lage, aber einen Tauchanzug anziehen und dann taucht man nach unten, tief nach unten, in diesen Ozean hinein, dann passiert etwas Faszinierendes. Ne? Je tiefer man kommt, desto ruhiger wird es. Und ganz unten am Meeresboden, da herrscht so eine majestätische Stille. Da kommt kein Sturm der Welt irgendwo unten an. Da ist tiefer, da ist ungestörter Friede. Und genau das ist sozusagen diese Frucht des Geistes, die Umstände des Lebens, was es auch immer ist, der Ärger, die Geldsorgen, die Krankheitsdiagnose, das sind die Wellen an der Oberfläche und die darfst du spüren. Die tun auch weh und die schaukeln auch dein Lebensboot durch. Aber der Geist Gottes baut in deiner Seele quasi so eine Tiefenschicht auf. Er verbindet dich mit der Liebe des Vaters und in dieser Tiefenschicht gilt dieses Shalom. Hier bist du sicher. Vielleicht erinnert ihr euch auch an die Geschichte, als Jesus mit den Jüngern im Boot sitzt und ein gewaltiger Sturm aufkommt. Die Jünger haben Todesangst, ne? Sie schreien, sie rudern um ihr Leben. Und was macht Jesus? Das ist ja wieder dieses völlig Konträre. Er schläft auf einem Kissen im hinteren Teil des Bootes. Wahlweise ist es rot, glaube ich. Also warum konnte Jesus in diesem Sturm hier schlafen? Nicht, weil ihm die Jünger egal waren und auch nicht, weil er die Gefahr nicht sah. Er konnte schlafen, weil er letztlich in dieser tiefen Schicht der Liebe seines Vaters ruhte. Er wusste, mein Vater hält mich und aus diesem inneren Frieden heraus stand er auf und sprach dann zu diesem äußeren Sturm, schweig, werde still. Nur wer wirklich auch innerlich diesen Frieden hat, wer in diesem Frieden Gottes ruhen kann, kann letztlich auch dann nach außen Frieden bringen. Und wie sieht es konkret im Alltag aus? Wie praktizieren wir diesen Frieden? Ich möchte auch hier vielleicht einen kleinen Tipp mitgeben. Ja, so eine Atempause zu machen, gerade dann in den nächsten Tagen, wenn vielleicht eine Situation uns triggert, was es auch immer wieder sein mag, eine Hiobsbotschaft, ein Streit, eine unverschämte E-Mail, nicht sofort zu reagieren, sondern auch nicht sofort in den Angriffs- oder Verteidigungsmodus zu gehen, sondern wirklich innezuhalten und ganz ein Gebet zu sprechen, zu sagen, Heiliger Geist, danke, dass deine Frucht Liebe ist und daraus Frieden erwächst. Danke, dass ich bei dir geborgen bin. Und dass wir damit nicht Weltflucht betreiben, aber abtauchen von dieser stürmischen Oberfläche in diese tiefen Schicht der Liebe Gottes und so dann letztlich wieder entdecken, wie sich auch unsere Perspektive auf den Alltag verändert. Zweite Facette neben der Freude ist die, Quatsch, neben dem Frieden, die zweite Facette der Liebe ist also die Freude. Die Freude. Auch hier müssen wir natürlich erstmal ein Stück aufräumen mit dem, was unsere Kultur uns vielleicht letztlich als Freude verkauft. Dieser griechische Begriff hier, der zugrunde liegt, der unterscheidet sich auch fundamental von dem, was wir heute vielleicht so mit Spaß, mit Glück, mit guter Laune übersetzen oder darunter verstehen. Hilfreich kann hier sein, wenn wir uns mal das englische Wort für Glück anschauen oder wenn wir uns den Begriff Happiness anschauen, da kommt, oder dieser Begriff kommt von dem Wort Happening, was so viel bedeutet wie Ereignis oder Umstand. Mit anderen Worten, Happiness, sagen dieses weltliche Glück, hängt immer von den Happenings, also von den äußeren Umständen ab. Wenn das Wetter schön ist, wenn die Kasse stimmt und der Urlaub vor der Tür steht und ich gesund bin, dann bin ich glücklich. Wenn die Umstände schlecht sind, ist das Glück weg. Und dieses Glück ist so ein schön Wettergefühl, ne? Die biblische Freude, die ist anders geartet. Sie ist nämlich umstandsunabhängig. Vielleicht haben wir da mal diesen Paul Gerhardt ein kleines bisschen mit im Hinterkopf. Bei all dem, was Stefan aufgezählt hat in seinem Leben, da kann normalerweise nichts von Freude irgendwo eine Rolle spielen, nach weltlichen Gesichtspunkten. Ne? Und dennoch war er in der Lage, eine Unmenge an Texten zu formulieren, die eben natürlich auch Freude in sich tragen und diesen Begriff der Freude unter anderem nach außen tragen. Also die Freude, die biblische Freude ist umstandsunabhängig. Sie hängt nicht an einem Ereignis, sondern sie hängt an einer Person. Sie ist die tiefe oder sie ist das tiefe, unerschütterliche Wissen. Egal, was mir gerade passiert, das Grab ist leer. Jesus lebt. Ich bin auf seiner Seite. Mein Name ist im Himmel geschrieben als sein Kind. Wenn der Friede die Liebe ist, die zur Ruhe gekommen ist, dann ist die Freude die Liebe, die das Leben feiert. Wie bringt die Liebe diese Freude hervor? Wenn du entdeckst, wie unendlich kostbar du für Gott bist, dann ist es etwas, was er schon alleine von sich heraus eine Freude produziert. Denken wir mal an die Gleichnisse aus Lukas 15. Jesus erzählt dort von dem verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze und auch von dem, / den verlorenen Söhnen. All diese Geschichten haben ein gemeinsames Zentrum. Die Liebe sucht das Verlorene. Und wie enden diese Geschichten? Jedes Mal, wenn das Verlorene gefunden wird, dann heißt es, freut euch mit mir. Und beim verlorenen Sohn schmeißt der Vater ein riesiges Fest mit Musik, Tanz und bestem Essen. Die Liebe des Vaters mündet unweigerlich in radikaler, verschwenderischer Freude. Also wenn wir durch den Heiligen Geist im Doppelpunkt der Liebe leben, dann sitzen wir im Übertragenen im Festsaal Gottes. Auch wenn es draußen regnet, auch wenn der Alltag grau ist, wir wissen, dass der Vater uns ansieht, dass sich der Vater über uns freut. Und diese Freude kann dann auch auf uns überspringen. Aber auch hier werden vielleicht einige einwenden und sagen, naja, das klingt alles schön und gut, aber mein Leben ist ja eben gerade ziemlich schwer. Ich habe Schmerzen, ich trauere um einen lieben Menschen, meine Ehe ist belastet, ich fühle mich schwach und ich fühle mich mutlos. Wie soll ich mich da freuen? Ist das eine Heuchelei? Müssen wir als Christen immer mit einem dauerhaften künstlichen Grinsen herumlaufen? Natürlich ist es nicht der Fall. Die Bibel fordert uns niemals auf zu einer giftigen, künstlichen Positivität. Die Frucht des Geistes verdrängt den Schmerz nicht. Und das ist das große Paradoxon des christlichen Glaubens. Freude im Geist kann neben dem Schmerz existieren, aber sie überdauert ihn. Paulus, der diesen Brief an die Galater schreibt, der saß während seines Dienstes oft im Gefängnis. Er wurde geschlagen, gesteinigt, erlitt Schiffbruch. Er war kein unbeschwerter Urlauber. Und doch zieht sich das Thema Freude wie so ein roter Faden auch durch seine Briefe. Im Philipperbrief, den er in Ketten im Gefängnis schreibt, ruft er uns zu: Freut euch im Herrn alle Zeit. Und nochmals sage ich euch: Freut euch. Wie funktioniert das? Schmerz im Gefängnis und Freude im Herzen zur gleichen Zeit. Auch das kann man nur versuchen, so ein Stück bildlich vielleicht darzustellen. Versucht das mal mit der Vorstellung eines Kindes, ein Kind, das auf dem Sportplatz Fußball spielt. Es rennt, es gibt alles und plötzlich stolpert es, fällt unglücklich hin, schürft sich das Knie auf, es hat Schmerzen, das Blut fließt, das Kind fängt an zu weinen. Der Schmerz ist absolut real. Aber was macht das Kind? Stellen wir uns ein kleines Kind vor. Das blickt unter Tränen an den Spielfeldrand, sucht den Blick vielleicht zu den Eltern, zum Vater, zu der Mutter. Und in den Augen der Eltern sieht das Kind kein Entsetzen, sondern Liebe, Stolz und die Botschaft: Ich bin da, alles wird gut, du hast toll gespielt. Und während die Tränen noch über die Wangen laufen, da blitzt in den Augen des Kindes vielleicht ein kleines Lächeln auf. Es steht auf, wischt sich den Dreck von der Hose und kann dann, wenn immer noch da, dass das Bein wehtut, vielleicht aber trotzdem ermutigt, weiterspielen. Der Schmerz über das aufgeschürfte Knie ist, wie gesagt, nicht weggezaubert, aber die Gewissheit, ich bin hier, meine Eltern sind da, ich bin geliebt und ich bin gesehen, ist größer als der Schmerz. Die Freude der Gegenwart des Vaters überdauert das Weinen. Vielleicht kann das ein, wenn auch hilfloses Beispiel dafür sein, oder Bild für diese Frucht des Geistes. Wenn wir im Alltag hinfallen und wir fallen hin, wir werden verletzt, wir weinen, dann dürfen wir an den Spielfeldrand unseres Lebens blicken und dort steht der himmlische Vater. Sein Blick auf uns ist voller Liebe und diese Liebe gibt uns die Kraft, mitten im Schmerz zu sagen: Es tut weh, aber ich bin geliebt von ihm. Ich bin ihm wichtig, er ist da für mich. Und deswegen verliere ich auch meine innere Freude nicht. Freude ist sozusagen das Trotzdem des Glaubens. Ja, und wie sieht die Praxis der Freude aus? Die Freude hat einen ganz großen Feind in unserem Alltag. Und dieser Feind ist der Fokus auf den Mangel. Unser menschliches Gehirn ist darauf programmiert, immer das zu sehen, was nicht funktioniert. Wir ärgern uns mutmaßlos über die 5 Minuten Verspätung des Busses, ich sage mal bewusst Bus, und übersehen dabei, dass er trotzdem uns sicher und trocken und auch verlässlich ans Ziel bringt. Wir bemängeln die eine unfreundliche Bemerkung des Verkäufers und vergessen die vielen lieben Menschen, die uns den ganzen restlichen Tag über angelächelt haben. Wir beklagen uns so sehr über den kurzen Regenschauer am Nachmittag und übersehen dabei die vielen Stunden, in denen herrlich die Sonne geschienen hat. Und so weiter und so weiter. Ihr kennt all die Beispiele. Aber so wird unsere Freude systematisch ausgehungert. Die Praxis der Freude heißt deshalb Dankbarkeit. Dankbarkeit ist wie so ein Dünger für die Frucht der Freude. Und so kann es vielleicht auch für uns so eine kleine praktische Anwendung sein, dass wir vielleicht auch in den Tag, in dem wir vielleicht manchmal etwas pessimistisch starten, etwas verbittert starten, weil wir denken, ja, was wird heute alles noch passieren, dass wir in diesen Tag starten, wirklich mit so einer Übung der Dankbarkeit, ne? Dass wir also nicht zuerst aufs Handy blicken oder sonst was, sondern dass wir kurz dem Herrn danken für 2, 3 Dinge, die einfach vielleicht ganz elementar sind und für uns schon so selbstverständlich, dass wir sie gar nicht mehr wahrnehmen, aber so wichtig und wertvoll, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir vielleicht dann gleich eine Tasse Kaffee trinken können oder was auch immer. Wenn wir anfangen zu danken, dann richten wir unseren Blick auf den liebevollen Vater am Spielfeldrand und wir, ja, könnte sagen, programmieren unser Herz neu auf diese Frequenz der Freude. Ja, wenn wir nun diese beiden Facetten anschauen, wenn wir uns Friede und Freude anschauen, dann merken wir, wie genial das letztlich der Heilige Geist aufeinander abgestimmt hat. Sie sind wie die linke und die rechte Hand der Liebe. Zwei Begriffe, die untrennbar auch miteinander zusammenhängen. Stellt euch vor, jemand hätte nur die Freude, aber keinen Frieden. Was wäre das für eine Freude? Es wäre eine nervöse, eine fast hysterische Heiterkeit. Es wäre wie auf so einer großen Party, auf der eine Musik ganz laut aufgedreht ist, um zu überspielen, dass man sich aber eigentlich vielleicht einsam fühlt und die inneren Konflikte nicht gelöst sind, also der Frieden fehlt. Freude ohne Frieden ist wie so ein Strohfeuer. Es brennt hell, ist aber ganz schnell wieder kalt und abgebrannt. Und umgekehrt stellt er jemanden vor, der hätte nur Frieden, aber eben keine Freude. Was wäre das für ein Friede? Das wäre so ein kalter, langweiliger, stoischer Friede, eine Art spirituelle Schlaftablette. So nach dem Motto, mir ist alles egal, mich berührt nichts mehr, ich sitze hier in meiner Blase und habe meine Ruhe. Und das ist nicht der Friede Jesu, das ist vielleicht emotionale Teilnahmslosigkeit. Erst zusammen, ne? Wenn wir die beiden Dinge zusammennehmen und sicherlich dann auch noch die anderen weiteren Begriffe mit ergänzen, wird dann ein Schuh draus. Der Friede gibt der Freude das tiefe, stabile Fundament, damit sie im Sturm nicht weggeweht wird. Und der Friede gibt dem, und die Freude gibt dem Frieden das Leuchten, die Wärme und auch die ansteckende Lebenskraft. Zusammen schmecken sie dann nach der Fülle, die Jesus uns versprochen hat. Und das Schöne ist, du musst diese beiden Dinge nicht getrennt voneinander produzieren. Ich will es nochmal wiederholen. Du musst nicht montags an deinem Frieden und dienstags an deiner Freude arbeiten. Wir müssen uns erinnern an das Bild vom Weinstock aus Johannes 15. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Also wenn die Rebe am Weinstock bleibt, dann fließt der Lebenssaft des Weinstocks durch die Kapillaren der Rebe. Und dieser Saft, die Liebe Christi, die bringt am Ende des Astes gleichzeitig die Knospe des Friedens und die Blüte der Frucht hervor. Man kann das ja alles noch ausführen, ne, letztlich dieses Bild. Unsere einzige Aufgabe ist es nicht, Früchte zu machen, sondern mit dem Weinstock verbunden zu bleiben, uns lieben zu lassen vom Vater. Und so dürfen wir vielleicht in dieser Woche mit einer großen Entlastung beginnen. Gott fordert uns heute Morgen nicht auf und sagt, geh mal nach Hause und streng dich an, ein bisschen friedlicher zu werden und dich ein bisschen mehr zu freuen. Der moralische Zeigefinger bleibt unten. Gottes Einladung lautet, komm zum Doppelpunkt, lass dich von mir lieben. Tritt ein in meine Fülle. Denn alles andere ist nur die logische Folge dieser Liebe. Ich möchte euch zum Schluss zwei Fragen mitgeben, die wir mit in unsere Woche nehmen können. Das erste für den Frieden. In welchem Lebensbereich, sei es in der Familie, beim Blick auf die Finanzen oder beim Blick in die Zukunft, versuchst du gerade vielleicht krampfhaft Frieden durch eigene Kontrolle zu erzwingen? Und wo musst du heute abtauchen in diese tiefen Schicht der Liebe Gottes und sagen, Herr, ich lasse los, dein Shalom, ja, dein Friede gilt auch hier. Wo muss ich loslassen, um Gottes Frieden wirken zu lassen? Und das Zweite für die Freude, die Frage, welchen Dieb quasi hast du in letzter Zeit erlaubt, deine Freude zu stehlen? War es die Sorge? War es das ständige Vergleichen mit anderen? War es Bitterkeit? Wie kannst du heute neu den Blick auf den liebenden Vater richten und durch bewusste Dankbarkeit der Freude auch wieder Raum geben? Also was ist es, was uns diese Freude auch ganz aktiv geraubt hat? Die Frucht des Geistes ist Liebe und diese Woche kann sich bei uns in Form von unerschütterlichen Frieden oder diese Liebe kann sich in Form von unerschütterlichen Frieden und einer tiefen, leisen, aber unbändigen Freude zeigen. Geht in dieser Woche mit dem Wissen, ihr seid von Gott wirklich geliebt und weil ihr geliebt seid, dürft ihr mitten im Sturm auf dem Kissen schlafen und mitten im grauen Alltag ein Loblied singen. Amen.